Wenn du das Gefühl hast, du bist in dem Job, in dem du gerade bist, nicht mehr richtig, dann habe ich einen Gast diesmal im Podcast, der sich auf den Weg gemacht hat und der dir genau das mitgeben möchte. Nimm dir Zeit, nimm dir Ruhe, um dich neu zu orientieren.
Männer in Balance. Vom CFO zum Jakobsweg. Ein Männerweg raus aus dem Funktionieren.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Männer in Balance. Ich bin Heiko von Eckhardt. Ihr wisst, ich bin Berater, ich bin Unternehmer, war lange Vorstand, bin heute als Männercoach unterwegs und habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, der eine ganz ähnliche Geschichte hat. Martin Frederik Garbes. Vielleicht erzählst du selber dann mal ein bisschen was von deiner Geschichte, bevor ich jetzt mir hier alle Stichworte, die ich mir hier notiert habe, runterlese.
Ja, gerne, gerne, Heiko, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Martin Frederik Garbers. Ich war lange im Corporate unterwegs. Ich war bei amerikanischen Halbleiterunternehmen und war da auch der European CFO und habe dann vor 8 Jahren den Wechsel gemacht, bin damals freigestellt worden durch eine Acquisition-Phase und habe den Jakobsweg gemacht.
Okay.
Und dieser Jakobsweg war dann so die Zäsur, das Ende meines Corporate-Seins, und am Ende des Jakobswegs war dann für mich auch klar, ich gehe nicht zurück in diese Welt, sondern ich wage es, den Schritt in die Selbstständigkeit, um als Coach für Unternehmer und Führungskräfte mich selbstständig zu machen. Und das ist jetzt 8 Jahre her und ich bereue keinen einzigen Tag davon.
Mhm. Geht mir ganz ähnlich.
War der Weg die letzten 8 Jahre lang einfach? Nein, war es ganz bestimmt nicht. Und gleichzeitig bin ich sehr dankbar, weil es für mich der Weg war, der mich hat unglaublich wachsen lassen. Ich habe das dann in einem Buch zusammengefasst. Irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt muss ich das Ganze mal schreiben. Habe ich Anfang dieses Jahres habe ich da mein Buch geschrieben, The Leader's Camino.
Okay.
Vom Exit zur Expansion. Und es geht im Wesentlichen um die Geschichte damals, wie ich rausgegangen bin, den Jakobsweg gegangen bin. Und die Erfahrung des Jakobsweg habe ich verwoben mit Coaching-Werkzeugen. Ich habe im Rückblick gesagt, diese Aspekte finden sich auch im Coaching sehr viel wieder, und habe dann in das Buch noch einige Geschichten von Klienten eingewoben und diese Transformationsreise damals, Jakobsweg, verbunden mit Werkzeugen aus dem Coaching und Geschichten von Klienten.
Okay, klingt super spannend, klingt nach Stoff für ganz viele Folgen. Lass uns mal vorne anfangen. Wenn du sagst, du warst in der Corporate-Welt, ist jetzt schon eine Weile her, vielleicht erinnerst du dich noch dran, da gab es eine Acquisition, die haben dich freigestellt. Wie ging es dir in dem Moment? Weil da wusstest du ja noch nicht, wo du heute sitzt und wo du heute stehst.
Also vielleicht gehe ich noch ein Stück zurück. Ja, also das ist jetzt gute 10 Jahre her. Mhm. Vielleicht sogar mehr als 10. Da war ich Anfang 40 und ich weiß noch, an dem Geburtstag, ich habe am Anfang November Geburtstag, wache ich auf und ich habe 0 Freude empfunden. Ich war einfach müde, freudlos, draußen hat es geregnet und ich wollte einfach nicht aufstehen.
So ein schöner, depressiver Novembertag.
Und es war mein Geburtstag und meine Frau, meine Kinder, die hatten sogar einen Kuchen gebacken und haben mich dann auch beim Frühstück damit begeistert, aber ich habe in mir selber keine Freude mehr gefunden.
Mhm.
Und das hat mich nachdenklich werden lassen, weil ich sagte, ich habe eigentlich immer ganz viel Lebensfreude, Optimismus. Also meine Freunde würden sagen, hey, du bist immer der schon am Grad zum Überoptimismus. So, und das hat mich damals nachdenklich gemacht und das hat mich dann auch dahin gebracht, zu sagen, bin ich hier eigentlich noch richtig unterwegs? Ich war damals für einen ganzen Reorganisationsprozess im Unternehmen. Wir haben einen ganzen Standort geschlossen in einem Land, das dann in München wieder aufgebaut. Und es war ein sehr mühsamer, sehr anstrengender Prozess und ich war eigentlich nur noch fremdbestimmt. Also mein Kalender war von oben bis unten durchgetaktet und ich war sehr gut darin, Dinge auch zu machen, getting things done. Mhm. Ja, und es fühlte sich nach dem busy, busy, busy an. Aber die damit verbundene Lebensfreude, die war weg.
Mhm. Ich glaube, das geht ja, also ging mir so, geht vielen Männern so, die wir heute begleiten, irgendwo an einem Punkt, wo man dann merkt, jetzt ist es einfach zu viel. Und du hast gerade gesagt, müde. Das ist das Wort, das ich eigentlich am häufigsten höre. Ja? Und dann braucht es aber häufig ja irgendwas, oder? Dann
So, und dann war ich an dem Punkt, wo ich sage, was mache ich denn jetzt? Soll ich hier das Handtuch schmeißen? Ich hatte natürlich auch, wie bei vielen amerikanischen Konzernen, hier dann goldene Handfesseln, so Stock Options und ähnliches. Und ich hatte ja einen guten Stand und gut bezahlt, guten Titel. Alle drumherum waren eigentlich, das wollte ich halt immer erreichen. In meinem Buch nenne ich das den ersten Berg, also First Mountain, den ersten Gipfel. Wie werde ich erfolgreich? Ich habe also immer nach Textbuch, wie werde ich erfolgreich gemacht und war auf diesem ersten Gipfel, aber ich selber war alles andere als happy damit. Ja? Also mein gutes Geld, gut verdient, Firmenauto, viele Reisen, also alles, was so von außen nach Status und ich hatte jetzt keinen Senator, aber ich hatte, oder Hon-Status, weil wir hatten so günstige Policies. Ich musste immer Holzklasse nach Asien fliegen oder nach USA, ja, weil war ja sparsam.
War ein sparsamer CFO damals wahrscheinlich.
Ja.
Gib's zu.
Ich war auch CFO und da gab es einen Teil in dem Beruf, in meiner Rolle, der mich sehr gemocht. Das war immer so diese Umgestaltung und was Neues zu kreieren mit denen, was zu Hause. Aber dieser klassische, ich sag mal, Erbsenzählerteil, ja, also das alles ins richtige Kästchen und abgehakt und auf der Nachkommastelle korrekt und dann auch noch compliant und auch abgestempelt und immer zum richtigen Datum und zum richtigen Zeitpunkt fertig. Das war überhaupt nicht meins. Und dann kam dieser Tag, wo wir ein Leadership-Event hatten und waren abends in der Pizzeria. Plötzlich holt einer sein Handy raus. Hier, über den Ticker, die Firma wird gekauft. Es gibt ein Übernahmeangebot. Andere On Semiconductor kauft Fairchild Semiconductor. Das war natürlich die Meldung. An dem Moment war natürlich alles Fokus. Was heißt das? Und große Unruhe. Und ich war erstaunt, weil so nach knapp 60 Sekunden, vielleicht 2 Minuten in mir selber so dieses Gefühl, yes! Das ist die Chance. Wenn Amerikaner Amerikaner kauft, dann bin ich hier raus. Weil ich war der gekaufte CFO. Da weißt du genau, da darfst du das Schiff noch in den Hafen führen und dann darfst du raus. Und bin ich abends nach Hause gefahren zu meiner Frau und sagte, du, die Firma wird gekauft. Das ist die Chance, den Jakobsweg zu gehen. Meine Frau ist förmlich aus den Wolken gefallen. Was gab's da heute? Was habt ihr für Pizza gegessen? Ja. Und das war dann für mich vom Gefühl her so, ja, das ist der Weg raus.
Okay.
Und das war eine große Erleichterung.
Ja, ja, also die Erleichterung kann ich spüren, das merkt man sofort. Und ich meine, du wusstest das ja auch sehr schnell, aber Jakobs Idee heißt ja alleine unterwegs und sowas. Da sind jetzt für mich gleich so 2, 3 Fragen. Zum einen, wo kam das so schnell her? War das schon lange ein Traum? Und was sagt deine Frau dazu? Weil das heißt ja erstmal, Frau hat mit Kindern alleine für eine gewisse Zeit, die muss ja auch mitspielen.
Genau, der eigentliche Ursprung, die Wurzel, die Saat für diese Idee, die lag schon wahrscheinlich 15, 20 Jahre zurück. Und zwar hatte ich Paulo Coelho mal gelesen, der hat ja auch über den Jakobsweg im Buch geschrieben und dann kamen ja noch andere Bücher und habe ich immer wieder die haben mich angesprochen oder der Alchemist und also diese so Pilgerreisen haben mich angesprochen. Aber ich im Business, 2 Kinder damals oder nachher noch einen dritten dazu, da war überhaupt nicht die Idee, das mal umzusetzen, weil ich habe mir damals 6 Wochen Zeit genommen, das zu machen und das in einen ganz normalen Urlaub reinzupacken, das geht überhaupt nicht. Ja, ja. Deswegen war das immer so auf der langen Bank. Und als sich dann dieses Fenster auftat, habe ich meine Frau mehr oder weniger, ja, eigentlich ihr das angesagt. Ich sagte, wenn ich da rausgehe in der Freistellungsphase oder am Ende, dann gehe ich diesen Jakobsweg. Und sie hatte dafür Verständnis, weil sie sich echt Sorgen gemacht hatte über meinen gesundheitlichen Zustand. Ich hatte, glaube ich, die ersten Anzeichen von Burnout damals. Und ich habe das dann in meinem Umfeld erlebt. Ich habe dann noch einen Kollege von mir, ist dann für mehrere Monate ausgefallen. Und wir waren sehr, sehr gut auch befreundet. Und das mitzukriegen hat mich dann nochmal aufgeweckt. Ja. Und insofern, ich glaube, ich habe mein Glücksal, war da hold. Mir hat es, also diese Erfahrung wurde mir in dem Moment erspart. Und interessanterweise, allein durch diesen zu wissen, das ist zu Ende. Ich weiß noch nicht genau wann, Es waren am Schluss über 1,5 Jahre, also es war noch eine lange Reise.
Bis das Schiff im Hafen war.
Okay. Bis ich dann an dem Punkt war, also jetzt ist Abschlüsse durch und jetzt darfst du gehen. Ich habe auch einen guten, fairen Deal gehabt. War so, muss ich sagen, echt total, da sind die Amis ja da häufig sehr pragmatisch, legen Geld auf den Tisch und sagen, hey, wenn du mitspielst, dann kriegst du diesen starken Geld und dann passt das. Ja. Und Segen für mich, das war mein Startkapital.
Und dann, also okay, das hat noch eine ganze Weile gedauert, dann bist du raus oder man hat dich freigestellt, dann hast du den Jakobsweg gemacht. Das ist eine Frage, die sich mir aufdrängt. Also muss man dafür christlich sein? Bist du christlich? Macht das einen Unterschied?
Also ich bin evangelisch oder protestantisch geprägt, aufgewachsen, war auch in der Kirche immer wieder aktiv, im Posaunenchor oder Singen oder Ähnliches. Insofern habe ich eine Prägung.
Okay.
So, auf dem Jakobsweg selber ist es aber für die Spanier und die Katholiken noch relevant, aber ich würde sagen, das ist die Minderheit. Da findest du alle möglichen. Ich habe auch ein paar witzige Geschichten drin, wie, sag mal, ja, da ist ein Gottesdienst und dann gibt es vor der Darreichung der Communion hier, der Hostien wird noch klargestellt. Also es ist auch nur für die verheirateten, echten Katholiken, ja, also Geschiedene oder damals auch lesbisch oder homosexuell und alles waren halt ausgeschlossen. Ihr dürftet nicht mitfeiern, das haben sie vorher schön angesagt. Und dann ist halt ein Drittel der Leute aufgestanden und rausgegangen. Das war für mich diese Erfahrung. Ich habe also eine Erfahrung gemacht, die sehr stark mir meine innere Stimme näher gebracht hat. Dieses tagtägliche Gehen. Mhm. Gehst du jeden Tag 8, 9, 10 Stunden und ich habe in der Regel gut die Hälfte der Zeit in Stille für mich alleine verbracht. Und wenn ich dann irgendwann mal Gesprächsbedarf hatte, dann habe ich mich mit dem einen oder anderen Pilger unterhalten oder angekommen dann auf ein, was weiß ich hier, ein Bier oder irgendwas Ähnliches, sich ausgetauscht. Also da war beides. Da war Stille, einfach gehen mit sich selbst oder mit mir selbst und Gespräche, Kontakt. Und das Faszinierende dort ist, während ja im Corporate-Bereich überall so gewisse hierarchische Statussymbole sind. Mhm. Wer sitzt wo, wer darf welches Auto, Car Policy und darfst du vorne fliegen oder hinten fliegen. Also überall gibt es so kleine Signale für Status und Power. Wer hat was zu sagen? Mhm. Auf dem Jakobsweg sind sie alle gleich. Weil du trägst jeden Tag das gleiche T-Shirt, das wäschst du nämlich abends, am nächsten Tag ziehst du es wieder an. Du hast da noch eine Garnitur zum Wechseln, aber du hast nicht den ganzen Kleiderschrank dabei, sondern du trägst das Essential Minimalism, ja, vielleicht eine kurze, eine lange Hose, 2 T-Shirts und noch was oben drüber. Du willst nicht so viel mitschleppen.
Klar, du nimmst nicht frische Unterwäsche für 6 Wochen mit.
Nein, du nimmst wirklich 2 und dann wird immer gewaschen und gewechselt. Ja. Und das macht es halt so anders, die Erfahrung so anders, weil du weißt, kennst die anderen eigentlich nur beim Vornamen. Mhm. Aha, das ist John mit dem roten T-Shirt. Ja? Oder das ist die Susi und die trägt halt gelbe Schuhe. Und das macht sie alle, ja, no ranks, no titles, alle gleich. Sehr menschlich. Und das macht das eine ganz besondere Erfahrung, weil jeder bringt auch seine Themen damit, die halt total persönlich und menschlich sind. Ja? Da geht's nicht um Haus, Auto, Titel, was auch immer, sondern warum bist du eigentlich auf dem Weg?
Genau, und ich glaube, darüber. Also dadurch, dass man sich ja da vermutlich immer wieder auch den gleichen Leuten begegnet, weil alle den gleichen Weg gehen oder die gleiche Richtung gehen, vertieft sich sowas natürlich erst in dir selbst, dann in den Gesprächen, dann ja im Austausch, dann wieder im Gehen, im mit sich selbst kontemplieren oder mit sich selbst diskutieren oder sacken lassen, Eindrücke kriegen.
Ja, und das Schöne an dieser Erfahrung ist, ich hatte einiges gelesen, deswegen hatte ich mich vorbereitet, war relativ leicht unterwegs. Ich habe also nicht zu viel aus meinem Rucksack rausräumen dürfen. Und man sagt so, ja, es gibt so die erste Phase ist, der Körper darf sich daran anpassen. Das ist eine physische. Du darfst dich an das tägliche Gehen, Laufen, Füße und so weiter gewöhnen. Manche kriegen Blasen. Ich hatte Glück, ich hatte schwere Schuhe, ich hatte typisch deutsch Stiefel. Ne? Also ich meine, der Deutsche geht wandern mit Schuhen, mit Stiefeln.
Mit Wanderschuhen, na klar, Wanderstiefel.
Das macht aber nur der Deutsche, weil die Spanier gehen in ganz leichten Sneakers, Schuhen und was auch immer. Die Amerikaner auch, Trailrunner, was auch immer. Der Deutsche jedoch, die erkennst du alle daran, dass sie halt richtig schöne, schwere Stiefel haben. Und es ist eigentlich gar nicht clever, weil du hebst immer ein bisschen hoch und so ein Schuh wiegt was. Und wenn du an einem Tag 30.000 Schritte machst und du hebst immer so schwere Schuhe hoch, verbrauchst du ziemlich viel Energie einfach nur, um den Schuh zu heben. Weil der Körper selber bleibt auf der gleichen Ebene. Also ich würde beim nächsten Mal mit leichten Schuhen laufen. Aber das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden hatte. Also die erste Phase, Körper fit machen. Das geht so vielleicht eine Woche, zwei Wochen. Okay. Mhm. Und dann kommt eine Phase, die geht eher so auf den Kopf. Mhm. Mental. Du hast ja immer diesen kleinen Chatter, Chatter, Chatter. Und dann kommt irgendwann die Phase, dass das ruhig wird. Ja, weil die inneren Gedanken, die hast du jetzt schon zum 10. Mal oder 20. Mal durchgekaut und es kommt nicht so viel Druck von außen, sondern es ist im Wesentlichen Platz. Und dadurch irgendwann hört dieses Gechatter hört dann einfach auf.
Und dann ist Ruhe.
Dann kommt Ruhe.
Ja.
Und dann gehst du, ich bin dann Teil der Streckenweise gegangen, so mehrere Kilometer, einfach nur durch die totale langweilige Mesetas, nur links und rechts Felder, braun, langweiligst. Und es erzeugt eine gleichmäßige, fast Langeweile. Mhm. Es erzeugt Stille.
Und damit aber auch Raum, oder? Und
damit Raum.
Ja?
Ja. Und das war für mich so diese Entschleunigen. Also aus diesem Chronos, aus dieser Taktung, aus dieser Chronos Gottes, der Zeit oder auch manchmal in den Kirchen als der mit der Sense und dem Uhrenglas dargestellt, der im Prinzip immer diese getaktete Zeit hat, der Kalender, die Uhr und all diese Sachen. Und dort entsteht plötzlich Raum für Kairos, also für den rechten Augenblick.
Und ich finde es gerade ganz faszinierend, weil das ist was wir westliche Manager, nenne ich es jetzt mal, aber gilt für viele, viele andere, glaube ich, genau. Wenn ich meinen Sohn nehme, der studiert, für den gilt es inzwischen ja ganz genauso. Wir sind ja alle durchgetaktet, so wie du es beschrieben hast in deiner CFO-Rolle. Damals gab es wahrscheinlich noch eine Assistentin oder sowas, die dir den Kalender durchgetaktet hat. Heute macht es die KI. Aber der Kalender ist voll, so oder so. Ja, das eine Meeting geht von 11 bis 12 und das nächste Teams-Meeting geht von 12 bis 1. Ja.
Und wenn ich mir den Kalender von früher angucke, dann war der im Prinzip weiß, hieß, oh, da ist eine Lücke für irgendwas anderes, E-Mails bearbeiten oder ähnliches, ja. Aber es war im Wesentlichen ein guter Kalender, hatte keine weiße Fläche. Mhm. Ja? So, Status, also wer ist busy, hat keine weißen Flächen im Kalender. Heute, ja, achte ich darauf, dass ich zwischen all meinen Coachings weiße Flächen habe. Ich mache das einfach nicht mehr. Ich mache kein Back-to-Back mehr, weil ich diese Spaciousness, diesen Platz, diesen Raum, den habe ich so schätzen gelernt. Und heute bin ich Meister meiner eigenen Zeit. Also rahme ich jedes Bild in ein Passepartout. Also es gibt immer weiß darum.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich mache es ganz genauso. Ich mache es technisch ein bisschen anders, weil ich die Möglichkeit habe, dass ich meine Coaching-Klienten direkt in meinen Kalender einbuchen, weil gerade für meine Verhandlungscoachings ist es manchmal nötig, das ganz kurzfristig irgendwo was zu finden. Das heißt aber, ich blocke mir sozusagen Zeit, damit ist auch nicht mehr weiß, aber in meinem Fall dann grün, ja, wo ich sage, okay, ich habe hier von, ja, Aufnahme hier im Podcast-Studio von 3 bis 4, dann ist irgendwie so, wo ich sage, okay, dann blocke ich mir von 2 bis 3 und von 4 bis 5 oder eine halbe Stunde, je nachdem, was reinpasst, diese Zeit, um einfach klar zu haben, okay, da ist nichts, da ist nicht gleich der nächste Call auf die Minute getaktet, sondern dass da Luft ist, dass da Raum entsteht für Gedanken, für mich, ja, um Mittagsschlaf zu machen, weil wir es vorhin hatten, um einen Kaffee zu trinken oder um einfach mal, ich wohne ja jetzt am Jakobsweg, vielleicht dazu auch noch ein Satz, ist aber so einfach mittags mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen, um einmal den Kopf frei zu kriegen.
Ich habe früher, wenn es hochkommt, eine Stunde Mittag gemacht. Heute habe ich eine 2-stündige Mittagspause, bei der ich bei normalem Wetter rausgehe. Wenn es in Strömen gießt, dann mache ich Mittagsschlaf im Büro. Aber sonst gehe ich raus. So, und ich nehme da auch keine Termine raus. Kann mal sein, dass ich immer ein Telefonat annehme oder sowas. Aber das ist dann eher im Sinne von kollegial oder ich rufe kurz zurück. Aber an sich ist für mich diese von 12 bis 2:30 ist es frei. Ich akzeptiere da keine, von Lunch-Meeting schon, aber ich akzeptiere da keine Termine. Und das ist eine andere Art, für mich jetzt eine andere Art des Umgangs mit der Zeit. Und ich musste mich wirklich in meiner Selbstständigkeit entwöhnen von diesem Corporate. Ja, also dieses Zeitdruck, interessanterweise erzeugt ja häufig dann auch Druck aufs Herz, also höhere Blutdruck. Und dieses Raum schaffen, Platz schaffen, erzeugt dann wieder.
Ja, genau. Also das empfinde ich ganz genauso. Und das ist spannend, dass das dann sozusagen auf dem Jakobsweg entstanden ist in dieser Phase 2, wie du es jetzt gerade genannt hast. Weil da ist ja dann so dieses, okay, die Gedanken sind alle gedacht, die sind alle schon 5-mal oder 7 oder 12-mal gedacht. Okay, und dann, glaube ich, ist so dieses, okay, jetzt ist, ja.
Und dadurch passiert was ganz Interessantes. Also mir ist das zumindest so passiert. Ich war am Anfang schnell gelaufen. Ich habe versucht, so 4,3 Kilometer pro Stunde hinzukriegen. Ja? Viel zu schnell. Völlig ungeeignet, weil der Körper gar nicht, der muss erstmal trainiert werden. Und mir haben dann die erfahrenen Pilger am ersten oder zweiten Tag, die ich dann getroffen habe, war ich in einer Herberge, die waren halt schon 5, 6 Mal oder 10 Mal gelaufen. Und habe ich gesagt, sag mal, wenn du mir ein paar Tipps geben kannst, worauf sollte ich achten? Ich sage, du, geh langsam. Ich so, okay, was meinst du langsam? Ja, so 3,5 Kilometer ist okay. Nicht schneller. Und dann habe ich das ausprobiert. Und das Schöne ist, der Körper ist total darauf eingestellt. Also wir sind gebaut, um, man kann auch leicht laufen, aber man kann gehen kannst du wunderbar lange, viele Stunden, idealerweise nicht zu schnell. Und was dann noch passiert, beim langsamen Gehen, beim langsameren Takten, dann synchronisieren sich die Gehirnhälften. Und weil sie langsam synchronisieren, sinkt die Aufmerksamkeit in den Körper. Während wenn sie schnell laufen, bleiben sie sehr stark im Kopf. Und wenn du langsam wirst, dann kommen sie auch in das Gefühl, in die Emotion.
Da geht das Laufen so auf Autopilot. Ja? Da ist Kapazität frei für Körperwahrnehmung und diese Dinge. Wenn du schnell unterwegs bist, das kenne ich auch vom Berglaufen oder so, wenn du da zu schnell unterwegs bist, dann bist du ständig beschäftigt mit, wo trete ich hin und wo geht's hin und sonst irgendwas. Da ist ja kaum mehr Kapazität zum Denken und zum Spüren schon gleich gar nicht.
Genau, deswegen mache ich das ja heute, meine Coachings gerne im Freien. Und mein Haupt, ich laufe dann einfach den Philosophenschritt, ja. Meine Klienten wollen, ich sage, du, wir haben keine Eile. Also außer du musst irgendwo hin, ne? Aber ich muss da jetzt nicht schnell hin. Wir können da ganz in Ruhe. Und ich bremse sie einfach ab durchs langsame Gehen. Und dadurch wird es viel leichter, die Emotionen, die da drunter zu liegen, wahrzunehmen.
Und Emotionen, finde ich, ist jetzt ein schönes Stichwort, um die Folge auch noch so ein Stück tiefer zu legen, sage ich jetzt mal. Was waren denn die Emotionen, die Gedanken, die Trigger, die Auslöser vielleicht, dass du gesagt hast, okay, ich gehe auch nicht mehr zurück in diese Corporate-Welt?
Ja, ich gehe vielleicht noch ein bisschen vorwärts. Ich hatte einer meiner Mit- oder Freunde aus einer Männergruppe heraus, hatte mir gesagt, du, da war den Weg schon gelaufen. Martin, mach dich darauf gefasst, du wirst weinen auf dem Weg. So, okay, interessant. Und also bei Filmen tue ich mich recht leicht, also bin ich sehr, bin ich näher am Wasser gebaut als meine Frau. Aber ich war neugierig, was er damit meinte. Und es gab wirklich Situationen, da war ich, eine Geschichte, da war ich in so einem Waldstück. Ja, und da saß eine Pilgerin unter einem Baum im Schatten. Hatte Schuhe aus. So ungewöhnlich im Wald. Und ja, aber irgendwie, sie war fertig, müde, taten ihr Schuhe weh und sie hatte kein Wasser mehr. Und das ist dann so am frühen Nachmittag, wenn die Sonne runterbrennt und du hast kein Wasser mehr. bis weit weg ist nicht unbedingt die beste Konstellation. Ich hatte noch genug Wasser dabei und habe ihr erstmal Wasser gegeben. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann merkte ich, komm, wir gehen zusammen. Weil ist, wenn jemand dabei geht, dann ist es mit den Schmerzen im Fuß und Ähnliches viel leichter, weil du plötzlich ins Gespräch kommst und dann geht das wieder leicht. Hat sie mir ihre Geschichte von ihrer Mutter erzählt, wie die vor ein paar Wochen an Krebs verstorben war. Und wir laufen so und plötzlich umschwirren uns ein paar Schmetterlinge. Und die kamen immer so rum. Und irgendwann landen zwei Schmetterlinge direkt vor uns auf dem Weg. Und wir bleiben stehen. Und dann fiel mir die Geschichte ein, dass ich, mein Vater ist vor Jahren gestorben. Und im letzten Sommer hatten wir, also im Haus in Italien, waren wir noch mal da und haben mit ihm Boot gefahren, alles möglich gemacht und waren an einem Nachmittag in ein Dorf gefahren und da gab es so einen Laden mit so mit metallenen Schmuckstücken. Und da hingen drei verschiedene Schmetterlinge an der Wand. Da dachte ich, komm, ich kaufe zwei Schmetterlinge, einen für ihn, einen für mich oder für uns. Und dann habe ich ihn den mitgebracht und sagte, du, wenn du dann, wir wussten, dass er hatte Lungenkrebs und das war endlich, also wir wussten halt nicht wie lange. Wenn du dann auf der anderen Seite bist, dann schick doch einfach einen Schmetterling. Und dann sind diese beiden Schmetterlinge genau vor uns auf dem Weg. Und da brach es dann in mir hervor und ich sage, boah, ja. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich spürte, puh, das war jetzt. Und diese Emotionalität war damit aufgebrochen. Das war der Punkt, wo immer mehr Emotionen bei mir spürbar werden durften. Das ist ja manchmal so bei Emotionen, wenn man im Alltag ist, um Druck und Konzern und Ähnliches. Du hast nicht die Zeit, die Emotionen jetzt zu spüren. So hart es jetzt ist, ja, packst du irgendwo eine Kiste, Deckel drauf. Nein, ich darf jetzt nicht spüren, das ist jetzt nicht angebracht. Ich muss weiter funktionieren. Wenn man das einmal macht, ist okay. Aber wenn du das dauernd machst, dann baust du irgendwo einen unprozessierten Berg an Emotionen auf. Und wir Männer tendenziell noch eher als die Frauen, ja, weil ich glaube, da Frauen sind emotionaler in ihren ganzen Zyklen und dadurch auch wieder so reinigende, klärende Situationen. Und wenn wir Männer nicht uns bewusst Situationen suchen, wo wir diese Emotionen irgendwann wieder prozessieren dürfen, dann lagern die irgendwo in der Ecke. Ja? Autobahn für Analytik, aber Feldweg für Emotionen.
Ja. Nicht gesund.
Ich glaube, es ist nicht gesund und auf Dauer vor allem nicht gesund.
Ja, genau.
Und deswegen ist mir auf dem Weg danach, habe ich ganz viel bei Männern auch immer wieder so die Gespräche und dann haben wir sehr viel auch über Tod oder über die Väter oder über Rolle männlich und so weiter gesprochen. Und somit habe ich mir so einen ganzen Raum aufgemacht, sagte, ich mache das gerne. Also ich bin da in dem Zuhören, in dem Raumhalten gut. Man hat mir auch Notizen gemacht in meinem Tagebuch. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich als Coach tätig würde? Ich habe da so eine Sequenz, da habe ich, weiß ich noch genau, in meinem Tagebuch habe ich Ideen aufgeschrieben für danach. Und da sind lauter Ideen drin, Coaching, wie könnte das aussehen und so weiter und so fort. Und dann bin ich am Ende des Weges, da kommt noch, für mich ist die vierte, also nach der emotionalen Etappe kommt noch die spirituelle Etappe. Da war ich oft in dem Fall abgebogen, würde mit dem Primitivo weitergelaufen, nur ein relativ einfacher Weg, nicht so viel los, weil der Hauptweg hat schon guten Traffic, da sind also 400-500 Leute oder mehr am Tag unterwegs. Und auf dieser etwas ruhigeren Etappe vom Primitivo, das sind vielleicht so 50 bis 100 Leute unterwegs sein. Und das war für mich die spirituellere Etappe. Ich habe mir also sehr viele Fragen gestellt, ja, was will ich als Seele eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Was will ich so? John Strelacki, ja, das ist ja sein hier Café am Rande der Welt. Oder andere. Und habe mir diese Fragen gestellt und habe diese Fragen auch mit in den Dialoge mit meinen Gesprächspartnern genommen. Und da bin ich mit einem katholischen Priester gelaufen, mit einem evangelischen Pfarrer aus Amerika gelaufen, mit einem Buddhisten. Ich hatte also wirklich dann auf diesem Stück auch noch die Begegnungen mit Menschen, die sich mit Spiritualität berufsweise auseinandersetzen. Und habe für mich immer mehr die, das könnte was sein, in diese Richtung nachher Beruf aufzubauen, als Coach, als Wegbegleiter, Transformationen, Menschen oder vor allen Dingen auch Männer, ja, wieder in die Nähe ihres Spürens, ihres Gefühls zu bringen. damit sie daraus ein erfüllteres Business aufbauen können. Mhm. Und ganz am Ende des Weges war dann so diese Entscheidung, ja, wie komme ich da raus? Habe ich mich gefragt, ja, gehe ich jetzt zurück? Mache ich jetzt Headhunter? Mhm. Ich hätte jetzt wieder Zeit, wollte wieder CFO, braucht den irgendwie einen kaufmännischen Geschäftsführer. Und mein Körper hat gestreikt. Mein ganzer Körper hat gesagt, no way! Ja? Also war ganz klar allen Zellen, ich so, okay, gut, wenn nicht zurück, was denn dann? Und da war dann so meine innere Stimme, ja, geh einfach diesen Weg weiter.
Geh diesen Weg weiter heißt im metaphorischen Sinn, also nicht über Compostela hinaus.
Ja, doch, bis nach Finisterre bin ich gelaufen, aber dann kommt ja irgendwann der Atlantik und wenn du dann weitergehst, dann ist Ende. Ne?
Also
dann, es gibt auch Menschen, die dann halt das Ende da suchen. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen dort in den Suizid gehen, weil die einfach keinen Sinn mehr im Leben sehen. Ja. Und für mich war halt, naja gut, es gab diesen letzten Tag, Sonnenuntergang, der Ende des alten Caminos und dann der Sonnenaufgang, den habe ich dann am nächsten Morgen im Hafen verbracht. Und da war für mich dann, ich wage das. Ich mache mich selbstständig. Ich mache diesen, wie das genau aussieht, Unternehmensberater, Coach und was auch immer, war noch vage. Aber der Kompass, der war schon ausgerichtet. Also die Kompassnadel war schon klar darauf eingespürt. Und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Ja, also fast schon eine gewisse magische Hand, die dabei war. Und immer wieder taucht Jakobsweg auf. Deswegen habe ich dann immer mein Coaching Camino Coaching genannt, weil es einfach mich damit verwurzelt, ist mein Name und passt immer und die Geschichten passen wunderbar.
Und das sind dann auch diese vier Phasen, die du gerade beschreibst? Also wenn ich jetzt eine Transformation habe, und ich gehe nicht den Jakobsweg, sondern ich versuche das sozusagen berufsbegleitend zu machen oder halt in einer Auszeit oder in einem Sabbatical oder wie auch immer dann da die äußeren Umstände ausschauen, dann würdest du das ähnlich.
Also ich fasse das, ja, ich fasse das in der Regel so, ich sag mal, auch mit meinen Klienten, in der Regel kommen sie entweder mit, ich will da raus, ja, Exit, und dann helfe ich ihnen, in diesen Exit hineinzukommen. Weil Exit lässt sich wunderbar gestalten. Ja, also wer will, wer weiß, dass er raus will, braucht ein bisschen Geduld. In der Regel findet sich ein guter Weg. Und ich würde niemandem empfehlen, irgendwie einfach nur vor, ja, hier, Kündigung, ich gehe raus. Kann man natürlich machen, aber ich denke, es ist viel eleganter, Wege zu finden, das sauber zu übergeben, Nachfolger, Sabbatical, was auch immer da Möglichkeiten sind. Also Exit ist diese erste Phase. Und dann kommt im gewissen Sinne Abklingbecken, ja, also Explore oder diese Phase des Ausruhens. Also wenn du ja aus dem Reaktor quasi den heißen Brennstab rausnimmst, dann wird der auch erstmal in ein Abklingbecken gepackt. Und das ist meine Beobachtung. Wenn meine Klienten zu mir kommen, ich will da raus, was Neues, sagte, nicht mit mir. Also wenn du zu mir kommst, dann sei dir gewiss, dass wir mindestens 6 Monate, wahrscheinlich eher 9 Monate Sabbatical-Phase einbauen. Und du darfst wir machen eine Vereinbarung, du darfst vor dem Ende dieses Zeitpunkts, darfst du keine neue Rolle annehmen. Also Fulltime-Rolle, ja. Wenn da mal so ein Projekt da drin ist oder ein Speech und so weiter, ist völlig in Ordnung. Aber so Commitment-Rolle mit Fulltime in dieser Rolle, nein. Wenn dich jemand fragt, ja, ich bin ab dem und dem Tag wieder zur Verfügung, aber bis dahin nicht. Das ist für viele unglaublich schwer, weil sie diese Angst haben, ja, dann komme ich ja nicht mehr rein und ähnliches. Ich sage, das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du es mit bewusster Begleitung und Intention machst. Wenn du dich dann nur da reinhängst und nichts machst, aber wenn du, ich sag mal, die Raupe fütterst, ja, wenn dann der Schmetterling, der rauskommen möchte, ja, der musst du ja mit dem richtigen Futter füttern, damit er nachher auch als Schmetterling schlüpfen kann.
Ich kenne das so unter einem ganz anderen Aspekt, aber ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich finde immer, wenn diese Entscheidungen getrieben sind, nur von einem Weg von, ja, ich habe hier einen Job, der mir keinen Spaß mehr macht und ich will nur weg davon, ohne irgendwie die Hausaufgaben zu machen, die zu dieser Situation geführt haben, dann habe ich vielleicht einen neuen Job, Anschluss, also direkt im Anschluss und so weiter. Aber ein halbes Jahr, 2 Jahre später habe ich genau die gleichen Probleme wieder. Weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, weil ich die gleichen Muster mitbringe, die gleichen Kisten mit Emotionen parke, weil ich mich voll mache, takte, all die Dinge, die wir hatten. Und ich glaube, deswegen braucht es vorher, deswegen hat mich das so interessiert, wo dieses Hinzu ist sozusagen. Ja, wenn ich wenn ich da rausgehe, dann braucht es irgendwie eine Sortierung, wo ich sage, will ich eigentlich da lang oder da oder was auch immer.
Das nenne ich, ich nenne es mal Explore, genau. Ja, im Englischen genau. Explorieren, mal gucken,
genau.
Nicht festlegen, schnuppern hier und davon probieren, das machen, das machen. Und meine, ich habe im Buch mal so ein paar Geschichten drin, dass manche, bei manchen sind 6 Monate schon genug. Ich habe die Beobachtung, dass für die meisten ist 1 Jahr oder 1,5 Jahre noch passender, weil sie dann in diesem Feld auch in diese, sag mal, ich weiß nicht, ob es Langeweile der passende Begriff ist, in dieses weiße Blatt hineinkommen. Mhm. Wozu habe ich heute einfach Lust? Mhm. Gehe ich raus in die Natur, nehme ich mir einen Pinsel, fange an, sowas zu malen, oder gehe ich Klavier spielen? Wie kann ich meine Kreativität heute ausleben? Und ich lade alle meine Kunden und Klienten immer wieder ein, was hast du früher als Kind gerne kreativ gemacht? Was war deine Art der Kreation? Und das wieder zu aktivieren. Weil das total hilft. Ja? Manche legen Lego, Lego Serious Play oder was auch immer, hilft total herauszufinden, wohin möchte ich denn? Second Mountain, also nicht da wieder auf den alten oben drauf, sondern was ist mein zweiter Berg? Welchen möchte ich denn? Wo will ich denn hin? Also hinzu. Und dann mit dem Hinzu halt, wie kann ich all diese Dinge, die ich da habe in meinem Fächer, wie kann ich die übereinander legen und daraus was kreieren, was mir 4 Grade von Freiheit bringt. Ja? Freiheit bezüglich der Zeit, Freiheit bezüglich des Geldes, Freiheit bezüglich meiner Beziehung, also mit wem möchte ich Zeit verbringen und Freiheit bezüglich meines Purpose oder meines Lebenssinns. Und 5. ist halt auch Freiheit bezüglich meiner Gesundheit. Also genug Energie und Zeit zu haben, meiner Gesundheit die Priorität zu geben, weil wir sind ja, sag mal, wir sind halt ein physisches Wesen oder ein spirituelles Wesen in einem physischen Körper und es gilt, diesen physischen Körper auf hohe Energie zu halten, um diese ganzen Dinge alle in die Welt zu bringen.
Ja, also total cool. Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weitermachen. Ich habe gerade mal so auf die Uhr geschielt. Wir sind schon über 1/2 Stunde unterwegs. Ich habe total Lust, mir so ein paar Geschichten aus deinem Buch auch anzuhören. Ich bin mir ganz sicher, wir werden noch eine Folge drehen. Für die Zuschauer heute ist, wenn du dir eine dieser 5 Fragen stellst, die Martin gerade gestellt hat, also so in Richtung, ja, was ist denn eigentlich dein Purpose? Wie geht's deinem Körper? Und all diese Dinge, bin ich da, wo ich bin, gerade richtig? Und du aus der Folge was mitgenommen hast, dann freuen wir beide uns, wenn du uns likest, wenn du kommentierst, wenn du Nachrichten da lässt, wenn du uns 5 Sterne gibst, was auch immer, wenn du uns was Gutes zurückgibst. Herzlichen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, wieder mit Martin und dann kommen ein paar Geschichten aus dem Buch. Herzlichen Dank.
Danke, danke Heiko und hat mich gefreut.
Herzlichen Dank, dass du da warst. Schön warst.
Wunderbar.
Männer in Balance. Liken, kommentieren und abonnieren.